Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Große Ballettkompanien verlangen nach großen Choreografen. Die Pariser Oper hat den Norweger Alan Lucien Oyen für eine Aufführung engagiert. Ob das ein Glücksgriff war, das werden wir in dieser Fazitausgabe erfahren. Das Kulturereignis des Tages aber ist die veröffentlichte Shortlist des Deutschen Buchpreises. 6 AutorInnen mit ihren Büchern sind jetzt noch im Rennen. Über die Auswahl sprechen wir gleich. Und in Wien beschäftigt sich eine Ausstellung mit dem Verhältnis Mensch zu Tier. Vor allem geht es um Formen der Domestizierung. Für die Ausstellungsmacher auch die Gelegenheit, mal die eigenen Tierbestände im Depot zu sichten. Alljährlich mit großer Spannung erwartet wird die Shortlist des Deutschen Buchpreises, denn dieser Preis, ja, der ist wohl der renommierteste in der Branche in Deutschland. Heute sind die 6 AutorInnen bekannt geworden. Ich nenne sie samt Buchtitel einfach mal. Es ist Fatma Eidemir mit Gins, Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter heißt ihr Buch, Nebenan von Christine Bilkau, Blutbuch von Kim de L'Horizon und 2 Männer sind auch dabei, Eckhard Nickel mit Spitzweg und Jan Faktor mit seinem Buch Trottel. Meine Kollegin Stefanie von Oppen aus der Literaturredaktion ist im Studio. Hat sie diese Auswahl nach der Longlist denn jetzt überrascht?
Sehr überrascht hat sie mich eigentlich nicht. Also ich habe mir fast schon gedacht, dass die Jury der Shortlist sich für eine eher ausgewogene Liste entscheiden würden. Das konnte man ja von der Longlist auch schon sagen. Und jetzt haben sie tatsächlich sich auf 3 Frauen, 2 Männer und eine queere Person geeinigt. Sie haben auch thematisch sich sehr unterschiedlich orientiert. Manche Romane sind eher ein bisschen klassischer erzählt, andere sind eher ja so wie Steinbrüche eigentlich erzählt. Und das Thema Migration ist auch vorhanden. Also Fatma Eidemir und Jan Faktor haben ja einen Migrationshintergrund. Nur eines fehlt vielleicht auf dieser wohlkomponierten Liste, nämlich die kleinen respektive unabhängigen Verlage. Sogar 2-mal Kiepenheuer und Witsch, Pieper, Dumont, Luchterhand bzw. Random House und Hansa haben das Rennen gemacht.
Herkunft ist ja momentan ein großes Thema in der Literatur und wenn ich mir das so anschaue, spiegelt sich das ja auch zumindest in Teilen in dieser Liste wieder. Daniela Dröscher hat sich mit ihrer Mutter beschäftigt. Fatma Eidemir, haben Sie gerade schon erwähnt, hat auch über ihre Familie geschrieben. Ein Roman, der in den 90er Jahren spielt und aus verschiedenen Perspektiven erzählt ist. Ja, und dann dieser Roman Blutbuch von Kim de L'Horizon, der handelt ja irgendwie auch von der Herkunft, der man dann entkommt. Also welche Themen werden denn noch behandelt?
Ja, dann gibt es den Roman von Christine Bilkau, den hat sie in einer Kleinstadt angesiedelt. Da geht es um 2 Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Die eine ist zugezogen und die andere lebt schon länger dort. Die eine ist Mutter und die andere wäre gerne Mutter. Und über diesem ganzen Roman gibt es so eine etwas melancholische Stimmung der Leere und der Traurigkeit. Also das ist vielleicht so ein bisschen ihr Thema, eben die Kleinstadt und das Dorf. Das ist ja durchaus auch ein Thema, das in der letzten Zeit in der Literatur immer wieder verhandelt worden ist und auch das Thema Mutterschaft, also insofern durchaus auch zeitgeistig. Und dann gibt es einen absolut schrägen Roman von Eckhard Nickel, der hat mit Spitzweg einen sehr speziellen Coming-of-Age-Roman geschrieben, in dem sich 2 Schüler und eine von ihnen verehrte Schülerin in die Welt der Kunst hineindrehen. Also dieses Buch kommt absolut artifiziell und so gar nicht irgendwie autofiktional daher. Dann gibt es natürlich noch Trottel von Jan Faktor und der hat sich wiederum mit dem Suizid seines Sohnes auseinandergesetzt, nähert sich dem in vielen Drehungen und sehr, sehr sensibel, sehr ergreifend und zugleich erzählt er aber auch die Geschichte Tschechiens, also er kommt ursprünglich aus Tschechien und es ist auch eine Geschichte über die DDR.
Sie haben gerade dieses Wort Steinbruch benutzt, was sich bezogen hat, vermutlich auch auf die Stilistik einiger Bücher. Also gibt es da doch auch schon eine Offenheit für einen sehr experimentellen Erzählstil?
Also ganz besonders experimentell sind tatsächlich der Jan Faktor. Also der benutzt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Formen. Er arbeitet mit Fußnoten, er beschäftigt sich mit Rammstein über mehrere Seiten, er geht vor und zurück, erzählt in Episoden, also das Buch ist wirklich alles andere als geschmeidig, aber wenn man sich drauf einlässt, ganz interessant und also auch sehr humorvoll, also man wundert sich ja bei einem Buch wie das ein so ernstes Thema hat. Sehr viel Selbstreflexion ist auch dabei. Also das Buch, würde ich sagen, hätte gar keine schlechten Chancen auf den Buchpreis, weil es so eigenwillig ist und so eine ganz eigenwillige literarische Qualität hat. Und ein anderes Buch, das ähnlich steinbruchartig aufgebaut ist, ist eben das von Kim de Lauraison. Also da wird erzählt die Geschichte von der Großmutter, von der Mutter und einer verschwundenen Tante und im Hintergrund eben der Junge, der er zunächst war, bevor er seine Queerness entdeckt hat, der durch die Natur streift und sich immer wieder auseinandersetzt mit den Pflanzen und davon auch einen Bogen schlägt, wiederum zu seiner Familiengeschichte. In Briefen wird zum Teil erzählt in diesem Buch. Und wie ich finde, ist das ein Buch, was extrem berührt. Also ich war selbst ganz überrascht, weil ich zunächst dachte, ich hätte vielleicht gar keinen Zugriff auf dieses Thema. Aber das hat mich wirklich auch sehr überzeugt, muss ich sagen.
Also Ihrer Meinung nach eine gute Auswahl, diese Shortlist 2022?
Ich finde schon. Vielleicht wäre das eine oder andere Buch nicht drauf gelandet, wenn es nicht gerade dem Zeitgeist entspräche, eben zum Beispiel viel über Herkunft sich Gedanken zu machen. Aber wenn es nun mal der Zeitgeist ist und wenn es interessante Zugänge sind, dann finde ich das absolut berechtigt.
Stefanie von Oppen aus der Literaturredaktion über die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Heute wurde sie veröffentlicht und wir drücken allen AutorInnen die Daumen, auch wenn am Ende natürlich, ja, nur ein Buch das Rennen macht. Energiesparen, auch im öffentlichen Raum. Bei vielen Sehenswürdigkeiten in Deutschland ist die Beleuchtung ja schon abgeschaltet. Reichstagsgebäude, Kölner Dom, die Alsterfontäne in Hamburg ist ebenfalls aus. Dutzende, teilweise hunderte Orte sind es in jeder Stadt. Ein Blick ins Nachbarland Frankreich zeigt, dort gibt es schon drastischere Maßnahmen im Kulturbetrieb. Da werden einzelne Institutionen tageweise ganz geschlossen und die Einrichtungen stöhnen schon jetzt unter den finanziellen Belastungen durch explodierende Energiepreise. Licht aus hilft da nur bedingt, wie Christiane Kess berichtet.
Ab Freitag wird der Eiffelturm schon kurz vor Mitternacht von Dunkelheit umgeben sein. Dem Entschluss der Pariser Stadtverwaltung, dem Wahrzeichen eine Stunde früher als sonst das Licht auszudrehen, kann die französische Kulturministerin Rima Abdul-Malak einiges abgewinnen. Die Maßnahmen für den Eiffelturm sind sehr symbolisch. Seine Beleuchtung macht nur 4% seines gesamten Energiekonsums aus. Die Wirkung wird also nicht stark sein. Aber diese Entscheidung zeigt, dass Symbole auch wichtig sind, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und die Bürger zu mobilisieren. Und deshalb, so verkündete es Rima Abdul-Malak, werde nun auch die Beleuchtung der Pyramide des Louvre statt 1 Uhr nachts schon um 23 Uhr abgestellt und die Beleuchtung der Fassade des Schlosses Versailles um 22 Uhr statt bisher um 23 Uhr. Derartige Sparmaßnahmen fallen an anderen Orten in Frankreich drastischer aus. In Straßburg verkündete die grüne Bürgermeisterin Jeanne Barseguian Ende August: Wir sind in einer dramatischen Situation, wenn es um die öffentlichen Gelder geht. Eines der großen aktuellen Probleme ist die Explosion der Energiepreise. Das hat gigantische Auswirkungen von mehreren Millionen Euro für unsere Gebietskörperschaften. Und das verlangt uns Sparmaßnahmen ab. Den Rotstift setzt die Straßburger Bürgermeisterin bei den 8 Museen der Stadt an. Unter anderem im Museum für moderne und zeitgenössische Kunst oder dem Museum Tome Ungerer bleiben ab dem 3. Oktober die Ausstellungshallen an 2 statt bisher nur einem Tag in der Woche geschlossen. Zudem wird es an den Öffnungstagen zwischen 13 und 14 Uhr eine Mittagspause geben. Bei den Schließungstagen wechseln sich die Museen ab. Jeanne Barseguian begründete diese Entscheidung so: Anstatt die Eintrittspreise zu erhöhen, gleichen wir die Öffnungszeiten und Tage dem Besucheraufkommen an. Aber natürlich werden die Museen 6 Tage die Woche geöffnet sein, wenn große Ausstellungen stattfinden. Und jeden Tag werden mehrere Museen in unserer Stadt offen sein. Die Kultur ist eine unserer politischen Prioritäten in dieser Amtszeit. Daran zweifeln Gewerkschaften und die Opposition im Stadtrat. Unter Führung der ehemaligen Bürgermeisterin Fabienne Keller wurde eine Online-Petition gestartet. Straßburg als eines der wichtigsten Touristenziele Frankreichs, so heißt es da, sei die erste Metropole, die eine solche Entscheidung treffe. Kulturministerin Rima Abdul-Malak geht es bei der Zukunft der Kultureinrichtungen um mehr als nur Sparmaßnahmen. Frankreichs Kulturbetrieb soll, wie der Rest des Landes, die ökologische Wende vollziehen. In Museen, Theatern und anderen Kultureinrichtungen müsse daran konkret gearbeitet werden, so Abdülmalak. Das Musée d'Orsay hat zum Beispiel seinen Energieverbrauch um ein Drittel reduziert, indem es die Glühbirnen ausgetauscht und durch LED-Lampen ersetzt hat. Wir versuchen das in allen Museen zu machen, auch die Heizkessel auszutauschen und sie durch Wärmepumpen zu ersetzen und so weiter. Mit den Kinos diskutieren wir darüber, dass sie ihre Projektoren ersetzen. Wenn sie auf Laserprojektoren umsteigen, können sie ihren Energieverbrauch reduzieren. Das ist gleichzeitig umweltfreundlich und billiger. Auch die Europäischen Tage des Kulturerbes am vergangenen Wochenende kamen an dem Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Für Frankreichs Kulturministerin eine Selbstverständlichkeit angesichts der drängenden Umweltfragen. Und da ist es interessant, was uns die Vergangenheit lehrt, wie die Sehenswürdigkeiten und Gebäude durch die Jahrhunderte gekommen sind. Denn es wurden Material- und Konstruktionstechniken verwendet, die diese Orte bestehen haben lassen. Sie sind manchmal besser isoliert als manche moderne Gebäude. Die historischen Gebäude seien deshalb eine wichtige Inspirationsquelle, so Rima Abdülmalak.
Energiesparen im französischen Kulturbetrieb, Christiane Kess berichtete aus Paris. Das Ballett der Pariser Oper friert noch nicht. Dort gab es heute Abend eine Uraufführung von Allan Lucien Oyen. Er ist Regisseur, Choreograf und Filmemacher aus Norwegen und bekannt dafür, ja, die Zuschauer auf die Geduldsprobe zu stellen mit sehr langen Ballettabenden. Es gibt auch eine Verbindung zu Pina Bausch, über die wir gleich noch reden werden. Oyen hat nach ihrem Tod nämlich schon früh mit dem Tanztheater Wuppertal zusammengearbeitet. Der Abend heute hieß Cri de Coeur. Unsere Kritikerin Wiebke Hüster war im Palais Garnier dabei. Wir hören die Musik im Hintergrund, Wiebke Hüster. War das ein Hilfeschrei aus tiefstem Herzen, also hochemotionales Tanztheater?
Ja, genau. Und wir hören schon an der Musik, das ist so eine Art Minimalismus, vielleicht so ein bisschen Philip Glass, ein bisschen Aropert, sehr gefühlvoll, wirklich an der Grenze zum Sentimentalen ganz oft. Und auch eine wirkliche Gebrauchsmusik, über die kann man halt drüber sprechen, über die kann man drüber tanzen. Die ist eigentlich wie so eine warme Dusche, die im Hintergrund läuft sozusagen. Und ja, es war sehr emotional. Ich würde sagen, wer hier auf die Bühne tritt, diese 35 Tänzer, die er hier einsetzt, das ist die Generation Gesprächstherapie. Also da gibt es auch einen tatsächlichen Stuhlkreis auf der Bühne. Und das Thema des Abends ist eigentlich Theater als Therapie, aber Theater auch als Ersatzleben.
Und was macht dieser Allan Lucien Oyen dann eigentlich auf der Bühne? Also gibt es eine richtige Erzählung mit Charakteren, also nicht nur Stuhlkreis, sondern da wird auch erzählt?
Ja, er greift auf seine eigene Kindheit zurück. Er ist ja in Norwegen groß geworden und er sagt schon von klein auf eigentlich in einem Theater. Sein Vater war ein Ankleider und er ist sozusagen hinter den Kulissen groß geworden. Das deutet er an, das spiegelt er hier. Es gibt eine Mutterfigur und das ist auch eine ganz interessante Verbindung wieder zu Wuppertal. Diese Mutterfigur spielt Helena Picon, die ja wirklich eine der berühmtesten Pina Bausch-Darstellerinnen war. Und ich muss sagen, hier sieht man sie bei Oyen, obwohl ich das Stück insgesamt wirklich viel zu lang finde und auch viel zu pathetisch und er auch nicht wirklich sagt, was ist denn nun das Drama eurer Generation? Was ist es denn, das euch diesen Schmerz oder diese Einsamkeit verursacht? Warum könnt ihr kein erfülltes Leben leben? Diese Frage wird in 3 Stunden nicht beantwortet. Mhm. Aber diese Helena Picon als Mutterfigur, die ist schon toll. Die ist auch viel toller, als sie bei Bausch war. Die ist nämlich viel geerdeter, viel tatsächlicher, realer. Und er hat natürlich, das muss man euch lassen, er hat einen wahren Coup de Foudre hier entzündet im Publikum. Er hat nämlich als Protagonistin gewählt von allen Tänzern der Pariser Oper eine erste Solistin, also kein Etoile, nicht den höchsten Rang, sondern die erste Solistin Marion Barbeau. Und die wird gerade in Frankreich ein Star, denn die hat gerade in einem Film gespielt von Cedric Lappisch, Das Leben ein Tanz heißt der und der läuft auch auf Deutsch, Encore auf Französisch. Und sie ist wirklich, sie hat eine ganz tolle Erstrahlung. Sie ist so ein bisschen so eine Scarlett Johansson des Balletts.
Wie könnte man denn diesen Stil Oyens beschreiben? Also Pina Bausch habe ich schon erwähnt, haben Sie schon erwähnt. Es gibt diesen Zusammenhang, es gibt die Tänzerin, die da auf der Bühne steht. Aber gibt es denn auch so eine tänzerische Verwandtschaft?
Ja, das gibt es in der Tat. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist, dass er einfach Sprache und Tanz versucht, gleichberechtigt einzusetzen. Meistens wechselt sich das ab. Manchmal ist es auch noch enger ineinander verschränkt. Also es gibt immer diese Dialoge. Oder die Personen sprechen nicht unbedingt miteinander, sondern werfen sich gegenseitig irgendwelche Plattitüden an den Kopf. Also manchmal ist es wirklich ganz schlimm. Dann sitzt Marion Barbeau in so einer Box und es sieht aus wie Backstage, das ganze Bühnenbild. Und dann sagt sie, I am the star of my own life. Und man denkt so, um Gottes Willen, das darf nicht wahr sein. Oder zum Beispiel ein Satz ist, die Wahrheit ist, es gibt keine wirkliche, aufrichtige Wahrheit. Also man denkt so, okay, das ist wirklich diese Generation, die an sich selbst leidet, sich um sich selbst dreht. Und er versucht, das aufzufangen. Aber choreografisch, muss ich sagen, zitiert er viel mehr, als dass ich ihn wirklich eine eigene Sprache finden sehe. Also man sieht auch viel Pina Bausch da drin. Man sieht zum Beispiel gestische Tänze, wo wirklich die Arme tanzen, die Blicke tanzen. Ich finde das nicht überzeugend. Ich finde, das ist keine wirkliche eigene Handschrift.
Vielleicht noch ein Blick auf die Opera Paris. Da ist ja in Sachen Ballett einiges im Umbruch. Die Ballettdirektorin Aurélie Dupont hat gekündigt, aber sie hatte Eugen ja noch eingeladen. War es eine gute Idee, ihn zu holen?
Naja, ich finde, es ist keine schlechte Idee. Es ist kein ganz schlechtes Stück. Das hat auch wundervoll interessante Szenen. Zum Beispiel Marion Barbeau als zentrale Figur hat so einen kleinen Salamander in einem Terrarium bei sich in der Wohnung und das ist sozusagen ihr Gesprächspartner, bis jemand bei ihr einzieht, eine Figur, die sich selbst als niemand bezeichnet. Und das ist so ein bisschen so eine Paradoxie, so eine vorgeführte Paradoxie, wie er auch überhaupt Eulen immer wieder versucht, das zu thematisieren. Was ist eigentlich Theater? Ist es eine Metapher? Ist es ein Bild? Aber man muss sagen, eigentlich ist das Stück perfekter Ausdruck dieser Generation, zu der ja auch Aurélie Dupont gehört, die wirklich keinen Biss haben, nicht durchhalten, sich nicht durchbeißen, sondern irgendwie glauben, dass ein Leben in Gesprächstherapie eigentlich alles ist, was sie zu erwarten haben.
Wiebke Hüster über Cri de Cœur an der Pariser Oper, ein Ballettabend von Alain Lucien Eugen. Besten Dank, Frau Hüster.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Frederik Wirwig.
Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský will die verschuldete französische Zeitung Libération mit einem Kredit in Höhe von 14 Millionen Euro unterstützen. Dabei solle die Unabhängigkeit des Blattes gewahrt bleiben, teilte die Betreibergesellschaft mit. Křetínský wolle außerdem 1 Million Euro für einen Fonds für unabhängige Presse spenden, kündigte Chefredakteur Denis Oliven an. Oliven hatte den Posten des Chefredakteurs vor 2 Jahren übernommen. Seitdem hat die Zeitung im Schnitt 93.000 Exemplare pro Tag verkauft. Das waren 11% mehr als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei knapp über 30 Millionen Euro, der Verlust bei knapp 8 Millionen Euro. Bevor die Documenta 15 in Kassel zu Ende geht, zeigt sich Interimsgeschäftsführer Alexander Fahrenholz mit den Besucherzahlen zufrieden. Man lege nur 15-20% unter den Zahlen der Documenta 14. Insgesamt dürften damit weit über 700.000 Menschen die Ausstellung gesehen haben. Das sei angesichts der Pandemiezeiten und der damit einhergehenden Ausfälle bei den Fern- und Gruppenreisen ein Erfolg, so Fahrenholz. Derweil forderte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, einen personellen Neuanfang bei der Documenta. Außerdem kritisierte er in Köln, dass der Bund nicht damit gedroht habe, Gelder für die internationale Kunstausstellung zu streichen, obwohl schon früh Antisemitismusvorwürfe aufgekommen seien. Dennoch sei die Documenta als Idee nach wie vor ein Erfolgsmodell und könne es wieder werden. Der RBB-Rundfunkrat soll einen neuen Vorsitz bekommen. Die geheime Wahl sei bei der nächsten regulären Sitzung des Kontrollgremiums in Berlin geplant, sagte ein Sprecher des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Auch die Stellvertretung solle neu gewählt werden. Die bisherige Vorsitzende, die evangelische Theologin Friederike von Kirchbach, hatte ihr Amt im Zuge der Krise um Vorwürfe der Vetternwirtschaft, unter anderem gegen Ex-Intendantin Patricia Schlesinger, aufgegeben. Dem Rundfunkrat war unzureichende Kontrolle der RBB-Spitze vorgeworfen worden. Die 30 Sitze des Rates gehen an Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Strömungen und Verbände. Ein neuer Rundfunkrat soll 2023 benannt werden. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch Europas Dombaumeister. Die aus dem 11. Jahrhundert stammende Kiewer Sophienkathedrale soll im 3D-Format digitalisiert werden, kündigte der Vorsitzende der europäischen Dombaumeister Wolfgang Zehetner aus Wien bei einer Tagung der Vereinigung in Greifswald an. Die Kiewer Dombaumeisterin habe dies auch mit Blick auf eine mögliche Zerstörung des Gotteshauses durch Kriegsbeschuss entschieden. Eine Digitalvorlage würde im Zweifelsfall eine Rekonstruktion sehr erleichtern. Die Sophienkathedrale in der ukrainischen Hauptstadt gehört seit 1990 zum Weltkulturerbe der UNESCO und gilt als eines der herausragendsten Bauwerke europäisch-christlicher Kultur.
Das MUMOK, das Museum für moderne Kunst in Wien, feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung über das Verhältnis des Menschen zum Tier. Es geht um Zuneigung, Domestizierung, aber auch um die Vernutzung des Tiers bis hin zur Leopardenmustermode und den damit verbundenen Projektionen von Wildheit im Menschen. Das Tier in dir, Kreaturen in und außerhalb der MUMOK-Sammlung, kuratiert von Manuela Ammer, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Hallo und guten Abend, Frau Ammer.
Guten Abend.
Tiere ziehen immer, Tiere liefern auch tolle Geschichten. Und immer, wenn wir Menschen über Tiere sprechen, ist da ja unser Verhältnis zu ihnen sofort enthalten. Also wie grenzt man denn so eine Ausstellung über das Tier in dir ein? Ist ja ein Fass ohne Boden, Frau Ammer.
Das ist tatsächlich ein Fass ohne Boden. Und Sie haben völlig recht. Das ist eigentlich ein Thema, das sich nicht eingrenzen lässt. Unsere Grenze und gleichzeitig unser Ausgangspunkt war tatsächlich die Sammlung des Museums. Also wir, meine Co-Kuratorin Ulrike Müller und ich, waren beide sehr erstaunt, dass sich in einem Museum des 20. und 21. Jahrhunderts rund 500 Werke finden lassen. Das sind 5% der MUMOK-Sammlung, die auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Tier zu tun haben.
Und was steht da so rum im Depot?
Da steht alles Mögliche rum. Eine gigantische Plüschspinne in Blau von Pino Pascali. Eine Arbeit von Gina Pane, wo die Künstlerin lebende Maden über ihr Gesicht kriechen lässt. Wir haben natürlich Arbeiten von den Wiener Aktionisten, also Dokumentationsfotos von den Wiener Aktionisten, die mit geschlachteten Lämmern agieren und so weiter und so fort.
Walli Export ist auch dabei, ne?
Walli Export ist auch dabei mit einer tollen Arbeit aus der sogenannten Mappe der Hundigkeit, in der sie Peter Weibel an der Leine durch die Wiener Innenstadt führt.
Ja, daran sieht man ja schon an diesem Projekt, es geht dann vielleicht, ja, müssen Sie erklären, geht es eigentlich ums Tier oder geht es um den Menschen?
Ich glaube, das lässt sich eben, wie Sie vorhin ganz richtig bemerkt haben, nicht so leicht trennen, wenn wir von den Momenten sprechen, in denen sich Mensch und Tier begegnen oder berühren, dann sprechen wir auf eine gewisse Art und Weise auch immer über das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch.
Sie haben ja zu den Exponaten aus der eigenen Sammlung dann auch noch 120 Leihgaben dazu genommen. Genau. Vielleicht kommen wir darüber noch ein bisschen auf die Spur, die Sie eigentlich verfolgt haben. Also was haben Sie denn dann noch gesucht?
Also wir haben ausgehend von dem, was in der eigenen Sammlung vorhanden ist, einige Fragestellungen und Themenkreise identifiziert. Darunter zum Beispiel die Frage, warum Tierhäute und Tierfelle so interessante modische und auch sexuelle Fetische sind. Also die Idee, dass man sich quasi mit, sei es mit dem Tigermuster oder mit dem tatsächlichen Fell, was heutzutage ja glücklicherweise weniger oft vorkommt oder weniger gern gesehen wird, dass man sich auch die Qualitäten oder Eigenschaften eines Tiers überstreift. Also, keine Ahnung, die Stärke von einem Tiger oder die Eleganz von einer am Boden dahingleitenden Schlange, die Verwandlungsfähigkeit.
Komplett. Haben Sie eine Antwort darauf? Ist ja eine spannende Frage.
Ich glaube, das ist eine Frage, die muss man fast anthropologisch beantworten. Und da geht man wahrscheinlich ganz weit in die Frühgeschichte des Menschen zurück, wo Tierfälle immer auch bedeutet haben, dass man seine Stärke oder Kraft oder Überlegenheit bereits am Tier gemessen hat, weil man es natürlich töten musste, um an dieses Fell ranzukommen und sich dieses Fell dann ganz existenziellen Gründen überzustreifen, also als Kleidungsstück. Ich glaube, da beginnt es und der Herkules wäre so ein Beispiel, der sich mit dem Fell bekleidet Und das zieht sich bis in die Gegenwart, wo sich natürlich die Bedeutung von diesen Tiermustern gewandelt haben. Die sind von etwas, was den Tieren ja größtenteils als Camouflage dient, also um sich unbemerkt in der jeweiligen Umgebung verstecken oder an etwas heranpirschen zu können, eigentlich zu einem modischen Accessoire entwickelt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Yves Saint Laurent der Erste war, der in den 50er Jahren in seine Haute Couture Wildkatzenmuster aufnahm. Und das war damals durchaus skandalös und sicher auch erotisch besetzt. In den 70er Jahren kann man dann beobachten, wie diese Muster eher zu so etwas wie einem Accessoire der selbstbestimmten Frau werden. Also die Frau ist dann nicht mehr die Streichelkatze unter Anführungszeichen oder der Paradiesvogel, den man mit Exotika schmückt, sondern diese Attribute bedeuten dann eher Emanzipation, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit auch.
Sie haben sich ja auch mit der Vernutzung von Tieren beschäftigt, was, glaube ich, so viel bedeutet wie unseren Umgang, unser Verhältnis zu den Nutztieren. Mhm. Da denkt man irgendwie naheliegend an Massentierhaltung, aber vielleicht kann man das ja auch noch ein bisschen differenzierter betrachten.
Ich glaube, also das offensichtlichste Beispiel, das zumindest jene unter uns, die Fleischesser sind, durchgehend betrifft, ist eben die industrielle Produktion von Fleisch. Also das ist ja eine der Formen, in der das Tier quasi ins Haus kommt. Eine sehr abstrahierte Form, wohlgemerkt. Die meisten erinnern sich ungern daran, dass das Stück Fleisch mal eine Gestalt hatte und lebendig war. Also das ist ein Aspekt, den man natürlich auch gerne verdrängt. Es gibt aber auch weniger offensichtliche Formen, wie zum Beispiel die Plüschtiere, mit denen man Kinder umgibt. Oder Nippesfiguren, Tapetenmuster und so weiter und so fort, wo Tiergestalten oder eben die Felle und Häute von Tieren quasi ins bürgerliche Wohnzimmer Eingang finden.
Also Tiere überall.
Tiere überall, ja.
Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass der Mensch eben auch Tier ist?
Natürlich, genau. Wir sprechen an mehreren Stellen in der Ausstellung auch von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren. Und der Titel der Ausstellung, das Tier in dir, deutet ja schon darauf hin, dass der Mensch, also nicht wie er sich über Jahrhunderte gerne gesehen hat, die Krone der Schöpfung ist, die sich aus der Natur herausnimmt, sondern eben eine Spezies unter vielen.
Wie grenzt er sich denn ab vom Tier?
Ja, also dieses Sich-Abgrenzen vom Tier war, glaube ich, oder ist einer jener Aspekte, der zum Beispiel auch in imperialistische und kolonialistische Strukturen Eingang gefunden hat, weil es ja ganz oft der Fall war, dass das, was man als barbarisch identifiziert hat, auch als tierisch angesehen wurde. Also dieser Versuch, das andere als tierisch zu besetzen, zeigt ganz schön auf, dass das Tier quasi dazu benutzt wurde, das Zivilisierte vom Nicht-Zivilisierten zu scheiden.
Das andere wäre dann der Feind?
Das andere wäre der Feind, das Fremde, das, was vermeintlich von außen kommt, nicht hierher gehört. Das lässt sich in ganz vielen Aspekten durchspielen, glaube ich.
Mhm. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob wir aber heutzutage eine recht liebevolle Beziehung zum Tier pflegen würden, oder?
Das wäre tatsächlich das andere Extrem. Also auf eine gewisse Art und Weise, zumindest in der urbanen westlichen Welt, natürlich das Nutztier sehr an den Rand des Lebens der meisten gerückt. Und dafür ist das Haustier, das ja fast überverhätschelt und mit ganz vielen Emotionen besetzt ist, nimmt immer extremere Formen an. Und das ist wahrscheinlich sind zwei Seiten einer Medaille auf eine gewisse Art und Weise. Also das Tier, das auch als Haustier fast einen menschlichen Status zugesprochen bekommt, was auf eine gewisse Art und Weise auch eine Form des Missbrauchs ist, wenn Sie so wollen, oder des Missverständnisses ist vielleicht, oder eines Missverständnisses ist vielleicht.
Das Tier in dir. Die Ausstellung im Wiener Museum für Moderne Kunst ist zu sehen bis zum 26. Februar. Und ich habe gesprochen mit der Kuratorin Manuela Ammer. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
9 Jahre lang war das Museum von Ipiranga in Sao Paulo geschlossen. Das Gebäude musste saniert und modernisiert werden. Ein alter Palast, der genau an der Stelle steht, wo vor 200 Jahren die Unabhängigkeit Brasiliens ausgerufen wurde und pünktlich zum Jahrestag wieder eröffnet werden konnte. Die Geschichte Brasiliens wird jetzt aus mehreren Perspektiven beleuchtet. Burkhard Birke war für Fazit dort.
Eine kleine grüne Oase mit Palmen, Zypressen, grünen, feingeschnittenen Hecken und Springbrunnen, taucht im Betonwald von Sao Paulo auf. Darüber erstrahlt der Prachtbau des Museums von Ipiranga in neuem Toskana-gelbem Glanz. Errichtet wurde das palastartige Gebäude einst als Gedenkstätte für die Unabhängigkeit. Zyniker sagen, eigentlich existiere es nur, um einen Platz für das legendäre Bild Independencia o Morte, Unabhängigkeit oder Tod des brasilianischen Künstlers Pedro Américo zu haben. Das über 4 auf 7 Meter große Bild wurde restauriert und bleibt eines der Prunkstücke des Museums im Salon Nobre. Neu ist allerdings, dass Sehbehinderte die sich gegenüberstehenden Reitergruppen und die Landschaft des Bildes anhand eines verkleinerten Reliefs ertasten können. Es gibt Bücher in Zeichensprache, Erklärungen in Blindenschrift, Nachbildungen zum Anfassen, farbige Elemente, vereinfachte Sprache für Menschen mit Leseschwäche, verschiedene Instrumente, sowohl für Kinder als auch für Menschen mit Behinderungen, um das Museum für ein breiteres Publikum zu öffnen. Ein Museum im wahrsten Sinne des Wortes zum Anfassen, erläutert Direktorin Rosaria Unu. Sie hofft, insbesondere die bildungsfernen Schichten für das Museum und die Geschichte Brasiliens begeistern zu können. Wohl auch deshalb ist Ipiranga ein Museum, das sich selbst, oder genauer gesagt einige seiner insgesamt mehr als 3000 meist frisch restaurierten Exponate, in Frage stellt.
Ouvir versões diferentes, ouvir opiniões diferentes, visões diferentes, entendimentos diferentes sobre o mesmo tema.
Die Besucher können abweichende Meinungen hören, verschiedene Visionen und Perspektiven erfahren zu einem bestimmten Thema. Traditionell sind Museen doch elitär. Sie bewahren die Erinnerung der herrschenden Klasse einer bestimmten Epoche. In Brasilien gehörten die Indigenen, die Sklaven, die Einwanderer und die einfache Landbevölkerung nicht dazu. Sie hatten keine Stimme. Wir geben ihnen eine mit Kontrapunkten, also Gegendarstellungen.
O contraponto ele tenta trazer a voz desse pessoal, desse povo, né?
Meist in Form von Videobotschaften oder interaktiv, ausgearbeitet, noch längst nicht flächendeckend von Wissenschaftlern der Universidad de São Paulo, der Betreiberin des Museums. Beim Thema Sklaverei gäbe es noch Nachholbedarf, gibt allerdings Direktorin Rosaria Ono zu. Erst 1889 wurde die Sklaverei abgeschafft und mehr als die Hälfte aller Brasilianer haben afrikanische Wurzeln. Und so bietet das Museum vor allem einen umfassenden Einblick in die von der brasilianischen Oberschicht, den Weißen, geprägte Geschichte des Landes. Münzen sind ausgestellt, Geschirr, Kleidung, Arbeitsgeräte, nahezu alles, was Mann oder Frau zum Leben und Arbeiten brauchte. 122 Bilder erinnern an einschneidende Ereignisse der brasilianischen Geschichte, illustrieren den Alltag, die Lebensbedingungen der Brasilianer in Stadt und Land. Die brasilianische Gesellschaft verstehen, konzeptionell sind 6 der insgesamt 11 Dauerausstellungen, unter anderem der Geschichte, der Arbeitswelt, der Architektur, dem Alltag gewidmet. Eine gar nicht so kleine Miniaturnachbildung des Sao Paulo von 1841 des Holländers Enrique Backenist lässt ahnen, wie schön die heute völlig verbaute 22-Millionen-Stadt einst als koloniale Gemeinde war. Immerhin bietet sich vom Dach des renovierten Gebäudes ein betörender Blick auf die schier unendliche, mit Stein- und Betonriesen gepflasterte Stadtlandschaft des modernen Sao Paulo. Ipiranga, frisch aufpoliert mit seiner an Versailles erinnernden, aber viel kleineren Gartenanlage, prangt da wie ein kleiner Juwel inmitten der Stadtarchitektur. Kein Wunder, wenn der zweite Komplex der Exponate sich ganz dem Gebäude und dem Museum selbst widmet. Die Herausforderung der Renovierung war enorm, denn das Gebäude ist monumental und eklektisch. Meint Marcelo Sancho, der die Restaurierung des Gebäudes beratend begleitet hat. 7600 Quadratmeter Fassade, die Säulen, die Wände, Fliesen, 450 Fenster und Türen, alles wurde erneuert bzw. überholt und ein völlig neuer Eingangsbereich auf Niveau des Gartens geschaffen, die Ausstellungsfläche von ursprünglich 12 auf 49 Räume ausgeweitet. 235 Millionen Reais, umgerechnet 47 Millionen Euro, hat die Neugestaltung gekostet. Den größten Anteil trugen Firmen über steuerfreie Spenden bei. Der Staat Sao Paulo zahlte den Rest des Umbaus, im Zuge dessen auch ein Auditorium, eine Cafeteria und zwei Rolltreppen sowie zwei Aufzüge für behindertengerechten Zugang eingerichtet wurden. Pünktlich zum 200. Tag der Unabhängigkeit ist alles fertig, naja, fast fertig geworden, freut sich Direktorin Rosaria Ono. Hier in Ipiranga erschallte der Ruf der Unabhängigkeit. Und so ganz sind die Rufe nach Unabhängigkeit im modernen Brasilien noch nicht verhallt, glaubt Rosaria Ono.
Falta muito para uma independência das pessoas, né? La independência cultural, econômica.
Es fehlt viel, damit die Menschen unabhängig werden, kulturell und wirtschaftlich. Es gibt in diesem Land noch sehr viele bedürftige Menschen. Hier wurde die Unabhängigkeit ausgerufen und natürlich hat es Fortschritt gegeben, sind Dinge besser geworden. Aber es gibt noch viel zu tun, damit die Mehrheit der Menschen eine angemessene Lebensqualität bekommt, damit wirklich alle unabhängig werden.
Die Leiterin des wiedereröffneten Museu Ipirango in Sao Paulo, Rosaria Ono. Es war ein Beitrag von Burkhard Birke und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. In die Feuilletons von morgen, Mittwoch, den 21. September, hat Gregor Sander geschaut.
Am Anfang war das Wort, aber da seine Landsleute dieses in der Bibel nicht verstehen konnten, machte sich Luther vor 500 Jahren daran, das Buch der Bücher zu übersetzen oder, wie es Karl-Heinz Göttert in der Tageszeitung Die Welt formuliert, man war am 21. September 1522 nach größten Anstrengungen fertig geworden, gerade rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse. Doch der Weltautor erinnert auch daran, dass diese Tat keine Selbstverständlichkeit war und vor allem nicht ungefährlich. Man muss sich dazu vor Augen halten, dass Übersetzungen der Bibel in die Volkssprachen seit Jahrhunderten ein Problem darstellten. In Frankreich und England gab es ausdrückliche Verbote, spektakuläre Verfolgungen derer, die es trotzdem versuchten. Deutschland bildete eine bemerkenswerte Ausnahme. Vor Luther hatte es 72 Verdeutschungen gegeben, überliefert in 800 Handschriften, dazu 18 vollständig gedruckte Ausgaben. Aber erst durch Luther kam so richtig Schwung in die Lektüre der Bibel und Göttert, immerhin emeritierter Germanistikprofessor der Universität Köln, zeigt sich auch 500 Jahre später noch zufrieden mit dem Ergebnis. Luthers Übersetzung, so lässt sich zusammenfassen, bietet exzellentes Deutsch, das nach Meinungen der Germanisten spätestens seit den Brüdern Grimm in seiner Rolle für die Ausbildung des Deutschen als nicht zu überschätzen gilt. Wäre Luther also mit seiner Übersetzung 500 Jahre später auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet? Natürlich nicht, weil da ja nur deutschsprachige Romane zugelassen sind und auch keiner weiß, ob der Reformator das Wohlwollen der Jury gewonnen hätte. Diese ihrerseits wird jedes Jahr wieder von anderen Kritikern kritisiert. Und das ist manchmal noch unterhaltender als die Verkündung der Shortlist selber. So Schulmeister Dirk Knipphals in der Taz schon mal mit den Worten los: Aus Anlass der aktuellen Shortlist kann man daran erinnern, dass beim Deutschen Buchpreis keineswegs der beste Roman des Jahres ausgezeichnet werden soll, wie oft behauptet wird, sondern der Roman des Jahres ohne Beste. Und während sich in unserem Feuilleton-Leserhirn noch die Worte »Ach so« mit einem lauten »Hä« vermischen, widerruft Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel nicht nur die Aussage von Knipphals in der Taz, sondern spricht der Jury auch jeglichen Mumm ab, wenn er schreibt: Ob die Jury den Mut hat, diesen tatsächlich besten Roman der Liste mit dem Deutschen Buchpreis zu versehen? Kaum vorstellbar. Welcher Roman für Bartels der tatsächlich beste Roman ist, lesen Sie, genau wie die Namen der 5 anderen Kandidaten, im Tagesspiegel oder im Feuilleton Ihres Vertrauens. Denn wir müssen uns jetzt hier um die Kritik an der zurzeit wohl berühmtesten Lyrikerin der Welt kümmern, also Amanda Gorman. Die hat vor ein paar Tagen Texte vor den Vereinten Nationen vorgetragen und die Welt war zum wiederholten Mal hingerissen und dachte, Gedichte gehört zu haben. Felix Stephan von der Süddeutschen Zeitung gibt allerdings zu bedenken, zeitgenössische Gedichte, die nicht gerade von Jan Wagner stammen, beschäftigen sich in der Regel mit den Bedingungen für die Möglichkeit, dass aus dem bloßen Arrangement von Perspektive, Grammatik und Zeichen so etwas wie Sinn, ästhetische Erfahrung oder gar Erkenntnis erwachsen kann. Amanda Gormans Texte hingegen stellen ihre Mittel konsequent in den Dienst einer Botschaft. Sie sind appellativ und mitreißend. Sie gemeinden ein gedachtes Publikum in ein kollektives Wir ein, das, so behauptet die Sprecherinstanz, vor einer immensen Herausforderung steht. Sie sind, kurz gesagt, Reden. Und wer es bis hierhin noch nicht begriffen hat, dem verpackt es Stephan noch in eine Metapher. Der Text, den Gorman jetzt vor den UN vorgetragen hat, klang mit seiner auffälligen Dichte an Kriegsmetaphern sehr viel mehr nach Cato dem Älteren, der mal wieder Karthago zerstören möchte, als nach Louis Glick.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und es war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und sage danke fürs Zuhören. Tschüss.